Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben gerade ein schönes Lied gesungen. Du bist mein Führer und an deiner Hand gehe ich sicher durch diese Erdenzeit hindurch. Und das ist auch der Grund, warum wir uns auch hier versammeln, weil wir eine neue Perspektive uns immer wieder aufzeigen lassen wollen vom Herrn durch sein Wort und auch, weil wir uns in seine Hände begeben wollen, dass er uns durch diese Erdenzeit, auf der wir leben, auch recht führt und leitet. Gestern oder vor ein paar Tagen warst du vielleicht noch auf einer Wanderung, bist vielleicht auf Bergtour aufgestiegen. Es sind ja gerade viele im Urlaub auf unseren Bergen unterwegs. Und wenn du so auf dem Berg wanderst, dann hast du eigentlich nur das Interesse, das Nötigste mitnehmen, was du brauchst. Also einen Rucksack, trinken, ein bisschen was essen, vielleicht noch Wechselkleidung. Aber mit mehr wirst du dich nicht bepacken. Und doch gab es vor ein paar Wochen Leute, die viel schwerer gepackt auf den Berg geklettert sind. Die haben 22 Tonnen Bagger mitgenommen und Schaufel und Werkzeug und wollten eben auf einer Burg, auf Falkenstein, etwas Bestimmtes bergen. Die Schatzsuche hat sie angetrieben, ja. Sie sind da in einem Mythos erlegt und haben gedacht, dass die Nazis da damals noch einen Schatz vergraben haben und den wollten sie unbedingt bergen. Es ist ein Abenteuer, was man vielleicht denken könnte, ja, das ist ja was für Hollywood, das müsste man verfilmen. Aber wenn man die Geschichte genauer betrachtet, dann würde das unwahrscheinlich zerstörend wirken, das zu verfilmen. Das war so gefährlich, was die gemacht haben, dass sie nicht nur die Umgebung zerstört haben, sondern der Bagger kam letztendlich ins Rutschen und wäre in den Abhang abgestürzt, wo unten eine Straße entlang geführt hat. Die Schatzsucher sind dann auf und davon und sind einfach verschwunden, haben alles liegen lassen. Und ich habe die Geschichte deswegen heute Morgen euch nochmal aufgewärmt, um einfach an der Geschichte zu zeigen, dass wir Menschen genauso sind. Wir sind ständig auf der Suche, wollen hoch hinaus und wollen Schätze für unser Leben sammeln. Weil wir irgendwo gehört haben, dass es das gibt, diesen Goldschatz, dieses Zufriedensein, dieses Glück in unserem Leben. Ich habe heute den Bibeltext aus Apostelgeschichte 4, die Verse 32 bis 35, und ich habe es überschrieben mit dem Wort ein Herz, eine Seele. Es geht darum, ja, dass Menschen dieses eine Herz und diese eine Seele gefunden haben, wie sie eins geworden sind und zur Ruhe gekommen sind. Wenn wir noch die Bibel aufschlagen, dann erzähle ich noch kurz, was vorher geschehen ist. Also am Anfang der Apostelgeschichte, da finden wir, dass die Gemeinde entstanden ist, dass Gott die Gemeinde entstehen hat lassen durch die Kraft des Heiligen Geistes, als er ausgegossen wurde über die Jünger. Und die Jünger waren freimütig und haben das Evangelium des den Menschen damals erzählt, dass der Herr Jesus auf die Welt gekommen ist, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Und die haben das mit Vollmacht getan, ohne Zittern. Und der Heilige Geist hat auch an den Menschen gewirkt, sodass es durchgedrungen ist in die Herzen und sie zum Glauben gefunden haben. Dann ist passiert, dass es die erste Gemeinde sich entstanden ist. Sie haben festgehalten an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brotbrechen und am Gebet. Und so sind sie auch, wie wir heute alle zusammengekommen und haben Gott groß gemacht, haben ihn gelobt und gepriesen und wollten ihm auch dienen. Jetzt in dem Bibeltext geht es ein bisschen auch darum, was für ein Charakter hat die erste Gemeinde gehabt. Wie haben sie das nach außen gezeigt? Und da lesen wir von Kapitel 4, Vers 32, lese ich: Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn ab, und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Denn so viele Besitzer von Äckern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Also hier sehen wir, dass Menschen Ruhe gefunden haben, dass sie zur Ruhe gekommen sind, dass sie befriedigt wurden. Sie hatten etwas gefunden, was sie gefesselt hat. Sie haben etwas gefunden, um dann hinterher zu sagen, ja, alles, was ich jetzt habe hier auf Erden, das ist mir eigentlich gar nicht mehr so wertvoll. Daran will ich gerne mal so festhalten. Ich habe Glück und ich habe Fülle in meinem Leben gefunden. Und deswegen konnten sie auch manche Dinge einfach loslassen. Wie zum Beispiel ihre Besitztümer. Sie haben eine Gemeinschaft gefunden, eine Bruderschaft gefunden und sie haben Liebe untereinander gefunden. Und in Vers 22, wenn es eben heißt, sie wurden ein Herz und eine Seele, spiegelt das den Charakter dieser Menschen auch nieder. Und es ist ein Bild, dass Einheit, Brüderlichkeit und Gemeinschaft real werden kann. Hier in unserer Welt. Dass es Menschen gegeben haben, die das tatsächlich gelebt und verkörpert und erfahren haben und wirklich ganz zur Ruhe gekommen sind und nicht mehr an irgendetwas festgehalten haben, was sichtbar war, sondern sie haben das Unsichtbare gesehen. Einen Schatz, der weitaus größer war als wie das Irdische, was man so sieht. Aber die Welt, sie hat das auch gesehen und hat das beobachtet und die Welt, wenn die Welt etwas sieht und hört, dann will man auch etwas haben, was kostbar ist. Und wenn man sieht, da musste keiner mehr Not leiden. Da haben welche einfach auf einmal Reichtum geschenkt gekriegt oder Dinge gekriegt. Dann ist das natürlich auch für die Welt interessant, weil das will ja die Welt in gewisser Weise auch, weil die Welt und die Menschen immer auch auf der Suche sind. Und so haben die Menschen gesagt, diese Idee, dass man nicht mehr Eigentum haben muss, sondern dass man alles gemeinsam hat, ist ja gar nicht so schlecht die Idee. Und man hat gesagt, ja, das, was man da in der Apostelgeschichte liest, das ist ja in gewisser Weise sowas wie ein Urkommunismus. Ja? Man legt alle Güter zusammen, keiner hat mehr einen eigenen Besitz, das gehört uns allen, wir sind alle gleich, es gibt keinen Unterschied mehr. Und so hat man gesagt, ja, das müssen wir eigentlich versuchen umzusetzen in unserer Menschheitsgeschichte. Weil wenn wir das schaffen, das umzusetzen, dann herrscht Frieden, dann herrscht Wohlstand, dann herrscht die Fülle für uns alle. Und so hat man experimentiert bis heute. Ja, wo Menschen gesagt haben, alle Menschen müssen gleich gemacht werden. Alle sollen ihre Güter teilen zum Wohl der Allgemeinheit. Und es war auch nicht einer, der bedürftig unter ihnen war, heißt in Apostelgeschichte. Und das wünscht man sich eigentlich für jeden. Jeder wünscht sich das auch für sich selber. Ja, niemand will irgendwo bedürftig sein, sondern jeder will ja auch einen Ausgleich haben, weil er sich auch vielleicht benachteiligt sieht. Und so war das in unserer Menschheitsgeschichte, dass Länder wie Russland, China oder Nordkorea gesagt haben, dieses System, das wollen sie hier auf Erden errichten. Und das muss funktionieren. Ja? Und die sagten sich halt auch, manchmal muss den Menschen halt dem Glück nachgeholfen werden, dass es dann auch einfach funktioniert. Das ist die Geschichte, die wissen wir alle aus den Geschichtsbüchern, teilweise sehen wir es heute noch, wenn wir in den Nachrichten sehen. Die Menschheit hat einen großen Hunger und einen Durst nach Frieden, nach Gleichheit, nach Brüderlichkeit, nach Glück. Und man versucht es zu finden. Aber meine Frage an euch, und jetzt dürft ihr gerne euch beteiligen, was ist denn der Unterschied zwischen der Urgemeinde, wenn wir das jetzt im Text hier lesen, was ist ein wesentlicher Unterschied zwischen dem, was wir im Text lesen, und der Einheit und der Gemeinschaft, der Brüderlichkeit, die manchmal von Regierungen hergestellt werden versucht? Was ist der Unterschied? Ganz offensichtlich. Ja, Hubert? Es sind zwei verschiedene Reiche. Und was tun die Menschen in dem einen wie in dem anderen Reich? Ja, es hat was mit Glauben zu tun. Aber machen die das freiwillig oder werden sie gezwungen? Es fehlt die Liebe, ja. In dem einen Reich, das wir Menschen versuchen, durch Ideologie und durch Stärke und Macht auszuüben, fällt sofort auf, es gibt gar keine Freiheit. In unserem Text steht nirgends was drin, dass man das machen muss. Sie haben das von Haus aus gerne getan, aus freiwilligen Stücken heraus. Es gab keinerlei Zwang. Und das ist ein entscheidender Unterschied, weil das ist etwas, was das Christentum prägt, diese Freiheit. Kommunismus oder weltliche Ideologien, die wollen auch ihre Idee, wie man Völker führen und leiten soll, dass Wohlstand entstehen. Die wollen das auch versuchen umzusetzen, aber die machen das dann oft mit Druck und mit Zwang. Mit äußerer Erziehung von der ganzen Gesellschaft. Und hier im Text sehen wir, dass es völlig freiwillig von den Menschen geschehen ist. Und da wäre natürlich auch die Frage, wir haben jetzt tausende von Jahren Menschheitsgeschichte und wir haben alle möglichen Ideen und Möglichkeiten schon gehabt, das auszuprobieren, wie was am besten funktioniert, dass wir im Frieden miteinander auskommen können. Die Frage ist, warum gelingt es den Menschen denn nicht, dass sie Frieden untereinander halten? Warum gibt es heute noch Krieg und Unglück und Ungerechtigkeit? Wäre es den Menschen möglich, Gerechtigkeit, Frieden herzustellen, dann hätten sie das schon längst getan. Fakt ist, dass wir alle so sind wie diese Schatzsucher. Wir auf den Bergen stürmen mit Bagger und Schaufeln und versuchen, diesen Schatz zu bergen, damit wir Frieden, Glück, Zufriedenheit, Fülle finden. Doch die Menschheit hat es bisher nicht gefunden, bis heute nicht. Und das bringt uns zu unserem Bibel. Was sagt denn die Bibel, was die Ursache ist, warum wir Menschen keinen Frieden haben? Und dazu möchte ich mit euch in Jesaja eine kurze Stelle aufschlagen und mit euch durchlesen. Jesaja 57, die letzten zwei Verse 20, 21. Hier gibt die Bibel uns eine Diagnose, wie der Mensch ist. Und sie sagt gleich vorne hinweg, was das Ursachenproblem ist. Dann heißt es nämlich in Vers 20, aber die Gottlosen. Also es steht schon gleich, der Mensch ist von Gott getrennt, gottlos. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer. Denn es kann nicht ruhig sein. Und seine Wasser wühlen Kot und Schlamm auf. Kein Frieden den Gottlosen, spricht mein Gott. Das ist das große Problem. Die Menschen sind auf der Suche nach Frieden, nach Glück, nach der Fülle des Lebens. Aber die Bibel sagt uns, nein, wer gottlos ist, von Gott getrennt ist, wird kein Glück, kein Frieden, keine Ruhe finden in seinem Leben. Und das ist ein biblisches Prinzip, das finden wir nicht nur hier in Jesaja, sondern das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Schrift. Alle Probleme der Menschen sind auf die Zerstörung oder das Nichtvorhandensein der Beziehung von Mensch und Gott zurückzuführen. Weil der Mensch keine Beziehung zu Gott hat, Gott losgelöst von Gott lebt. Ich habe in der Firmung meine erste Uhr geschenkt gekriegt in meinem Leben. Das war eine ganz tolle, schöne Uhr, so ähnlich wie die. Ja, ein bisschen anders aufgebaut. Und diese Uhr hat eine ganz besondere Eigenart gehabt. Ich musste keine Batterie reintun und ich musste die nicht aufziehen, ja, sondern die hat sich automatisch aufgezogen, wenn ich sie an meinem Arm getragen habe. Dann wurde sie durch die Bewegungen einfach aufgezogen und hat dann einfach ganz normal funktioniert. Der Mensch ist auch nicht aus Zufall entstanden, genauso wenig wie diese Uhr aus Zufall entstanden ist, sondern er wurde von Gott erschaffen, so dass er nur richtig ticken kann, richtig funktionieren kann, ja, wenn er die Gesetzen, die wo Gott ihm gegeben hat, wenn er da auch darin wandelt. Und so wie meine Uhr, die ich damals geschenkt gekriegt habe, nicht funktioniert hat, wenn ich sie in mein Nachtkästle hingelegt habe und dann eine Woche später sie anziehen wollte, dann hat sie nicht mehr gestimmt. Ja, so ist das auch beim Menschen. Wenn wir losgelöst von Gott sind, wenn wir nicht an seine Hand gehen, dann kann was nicht mehr stimmen. Dann werden wir nicht mehr die richtige Funktion ausüben, die wir eigentlich als Menschen haben sollten. Eine Trennung bedeutet immer, dass wir zweckentfremdet wurden, dass wir nicht mehr richtig ticken. Und das finden wir in der Bibel. Wenn wir die Psalmen aufschlagen, dann finden wir wunderschöne Psalmen, wie zum Beispiel Psalm 23, wo David sagt, wie das Leben ist, wenn er eng mit Gott zusammen wohnt, dann sagt er schon im ersten Vers, der Herr ist mein Hirte. Er ist immer bei mir, ich habe eine Beziehung zu ihm. Und wenn diese Beziehung stimmt, dann sagt er, mir wird nichts mangeln. Ich habe im Überfluss alles, was ich im Leben brauche. Ich habe keinen Mangel. Und genau das ist das, was wir Menschen doch suchen, keinen Mangel zu haben. Aber ein paar Kapitel weiter, wenn wir Psalm 51 zum Beispiel hernehmen, das ist ein Psalm, den hat David geschrieben, nachdem er einen Skandal verursacht hat, nachdem er einen Ehebruch begangen hat mit Bathseba und noch ihren Mann heimlich töten hat lassen. Da ist das passiert, dass David sich von Gott gelöst hat und sein Leben unabhängig von Gott eine Zeit lang leben wollte und gemeint hat, das wird nicht auffallen und das wird alles glatt gehen. Aber letztendlich hat Gott ihm aufgezeigt, wo das Problem war. Und Psalm 51, Vers 6 sagt er dann, gegen dich allein habe ich gesündigt, weil ich nicht mehr in den Ordnungen gelebt habe, weil ich nicht mehr in der Beziehung zu dir gelebt habe. Und er hat es als Mangel erfahren. Der Psalm, wenn man liest, merkt man, was für Schmerz, was für Hin- und Her-Bewegungen da sind, wie ihn das quält. Und dann sagt er in Vers 14, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Er hat das nämlich verloren gehabt, was er eigentlich in der Gemeinschaft mit Gott besessen hat. Diese Ruhe, diese Freude, diese Zufriedenheit, diesen Frieden. David wusste, um Frieden, um Fülle, um Glück zu finden, braucht es eine intakte Beziehung zu seinem Schöpfer. Ein erfülltes Leben kann ich nur im Einklang mit meinem Schöpfer erfahren und erhalten. Deswegen lege ich meine Uhr auch wieder an. Das sollte uns einfach bewusst sein, das ist ein wesentliches Kriterium, ein wesentliches Prinzip, was uns die Schrift immer wieder aufzeigt. Es gibt natürlich Historiker in unserer Zeit, die immer wieder sagen, ja, die ganzen Probleme, die wir Menschen haben, die kommen, weil wir so unterschiedlich sind. Die kommen, weil jeder ein unterschiedliches Interesse von uns hat. Das Land will halt das und die anderen Länder wollen halt das andere und deswegen gibt es Spannungen. Männer und Frauen trennen sich, weil sie unterschiedliche Ziele haben in ihrem Leben. Vielleicht auch unterschiedliche Fähigkeiten, weil sie sich auseinanderleben. Gesellschaften trennen sich, weil es zu viel Unterschiede gibt, schon in der Hautfarbe. Da gibt es dunkle und helle und irgendwie passt es nicht zusammen. Die Kultur stimmt auch nicht. Dann gibt es die Spaltung zwischen den Reichen, die einfach alles haben, und den Armen, die nichts haben. Das geht auch nicht zusammen. Da sind die Interessen zu unterschiedlich. Und die Tradition und die Moderne, das kann man nicht aufeinander kriegen. So erklärt man uns, weswegen die Spannungen gibt. Aber das sind nur die Folgen der wahren Ursachen. Das wahre Problem ist immer dieser Ausgangspunkt, was die Bibel uns sagt. Die Welt ist voller Eifersucht, Neid, voller Bitterkeit und Hass, weil sie alle Egoisten sind. Egoismus heißt, ich bin losgelöst, für mich alleine, zumindest nicht mehr mit Gott verbunden und dadurch auch nicht mehr mit anderen Menschen. Egoismus. Ich denke nur das, was für mich gut ist. Und deswegen sagt die Schrift uns, keinen Frieden den Gottlosen. Ist ein klares Prinzip. Und trotzdem suchen die Menschen nach Glück. Sie suchen nach Frieden, aber sie suchen den Frieden ohne Verstand. Das ist der zweite Punkt. Suche nach Frieden ohne wirklichen Verstand oder durch falsches Denken. Der moderne Mensch, der glaubt, wie viele, du kannst jeden Konflikt lösen. Wichtig ist nur, dass wir die Streithälse alle an einen Tisch bekommen. Da haben wir das schon mal geschafft, das ist schon das meiste passiert. Jetzt müssen wir sie in einen guten Dialog miteinander bringen und dann müssen wir einfach schauen, dass wir an ihren Verstand appellieren. Was bringt es dir, wenn du Krieg führst? Da hat doch niemand was davon. Ja? Und wenn das nicht ausreicht und die Generation so verkorkst ist, dann müssen wir halt die Kinder erziehen, dass die nächste Kinder von der nächsten Generation das lernen, dass es nicht vernünftig und klug ist, Krieg zu führen. Und trotzdem wird das auf der ganzen Welt ausgeführt, obwohl wir noch und noch und noch Konferenzen nacheinander verhalten. Also das kann nicht die Lösung sein. Und dann gibt es welche, die sagen, ja, Frieden müssen wir halt einfach dadurch schaffen, indem dass wir die ganzen Waffen abschaffen. Und einfach schauen, dass wir Friedensabkommen erhalten und dass wir einfach gucken, dass irgendwie die Menschen halt einfach mit Kompromissen leben lernen. Ja, man schließt halt einfach Kompromisse. Aber man merkt, unter dem Boden brodelt es trotzdem weiter. Die Ursache vom Krieg, wenn du Ehe hernimmst, die Ehepartner brauchen nicht unbedingt Waffen, wenn sie Krieg gegeneinander führen. Das steckt schon einfach in den drin. Oder die Gesellschaft, wenn die gespalten ist, weil es reich und arm so große Unterschiede gibt, da müssen nicht unbedingt mit Waffen aufeinander losgegangen werden. Da merkt man, da stimmt irgendwas nicht. Und das Gleiche ist halt einfach auch in Generationenkonflikt. Ja, der Opa möchte seinem Enkel nichts Böses und trotzdem kommen die zwei nicht zusammen, weil sie total verschiedene, unterschiedliche Vorstellungen haben. Ja, es gibt Krieg unter uns, obwohl wir vielleicht nicht bewaffnet sind. Ja, das heißt, den Krieg kann man nicht dadurch abschaffen, indem dass ich die Waffen wegtue. Also das kann nicht die Lösung sein. Und wir fragen uns, was ist dann die wirkliche Ursache? Die Ursache liegt nicht darum, dass wir falsch denken. Die Ursache liegt einfach darum, dass wir ein falsches Herz haben. Ja? Der Mensch wird vom Herzen her gelenkt. Und jetzt schlagen wir Jakobus-Brief auf. Im Jakobus, der sich viel auch um dieses Thema auseinandersetzt, der sagt zum Beispiel im Jakobus 4, 4. Kapitel, Vers 1 gleich, geht er auf dieses Thema ein. Woher kommen Krieg und woher Streitigkeiten unter euch? Und dann heißt es nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Also Krieg und Streitigkeiten kommen einfach daher, weil es in uns schon drin steckt, im Menschen. Das ist das, was die Bibel uns sagt, nicht das, was die Politiker oder die Historiker uns versuchen immer wieder zu zeigen. Das sind nur die Auswirkungen davon. Der wahre Grund liegt in uns drin. Das ist ein biblisches Prinzip. Männer und Frauen leben nicht in Frieden untereinander, weil sie nicht gerecht sind, weil ihr Herz nicht gerecht ist in ihnen. Die Umkehr Folge wäre natürlich, wenn Männer und Frauen ein gerechtes Herz haben, dann können sie auch im Frieden miteinander leben. Und das ist ein wichtiges Thema, das Jakobus auch aufgreift. Wenn wir da ein paar Verse davor schauen, dann heißt es eben von Vers 13 weg, Jakobus geht sehr um dieses Thema Gerechtigkeit und wie man Gerechtigkeit erlangt und auch auslebt, was da das Richtige ist. Das ist ein Hauptthema von ihm. Und in Vers 13 sagt er, wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wer ist weise? Mit weise wird hier gemeint eine moralische Einsicht, die du in deinem praktischen Leben auch auslebst. Ja, das ist Weisheit. Und klug oder, wie es er ausdrückt, verständig. Wer verständig ist, da geht es einfach um die Menschen, die einfach einen scharfen Verstand haben, die wach sind und einfach aufmerksam sind. Und diese Menschen versucht er jetzt wirklich anzusprechen. Und die Lebensweisheit wird an Taten gemessen und nicht an Worten, die Menschen von sich geben oder an Wünschen, die ich habe oder Ideologien, die ich aufstelle. Ja, es kann so toll sein, eine Ideologie, dass das alles wunderbar funktioniert, aber in der Praxis scheitert's. Und dann ist es keine Weisheit, sondern eine Weisheit ist das, wenn es wirklich umsetzbar, wenn es gelebt werden kann. Und dazu fordert Jakobus auf, ja. Zeigt mir mal eure Weisheit, indem das ihr den rechten Wandel habt. Und dann sagt er eben, ein guter Wandel ist in Sanftmut der Weisheit. Und Sanftmut der Weisheit bedeutet, dass du dein Leben demütig lebst, dass du in Demut deine Herzenshaltung durch Werke zum Ausdruck bringst. Vers 14 heißt dann weiter, wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herab, sondern eine irdische, eine sinnliche, eine teuflische. Also hier sagt Jakobus klipp und klar, wenn wir Neid, Streit, Konkurrenzdenken untereinander haben, wenn das in deinem Herzen drin steckt, wenn du merkst, es ist Unordnung in dir drin, du findest keine Ruhe, dann sagt das, ist es eine Quelle, die vom bösen Herzen herkommt. Dann kommt es nicht von Gott. Das ist keine Weisheit, die von oben kommt. Das ist eine Weisheit, die von unten kommt. Ja, das ist eine irdische Klugheit und Weisheit, wie alle Menschen das haben. Jeder versucht, mit guten Worten irgendwie gerecht dazustehen und sich ins gute Licht zu stellen. Ja? Aber diese irdische Weisheit, auch alle irdische Ideologien und Vorsätze, die wir uns machen, die entspringen letztendlich aus einem kranken, aus einem kaputten Herzen heraus und bringen eben diese schlechte Früchte. Und wenn du neidisch bist, und wenn du streitsüchtig bist und wenn du im Unfrieden lebst, dann sagt es nur, dass da was in dir drin nicht stimmen kann. Ja, das kommt nicht von Gott, sondern das kommt aus unserem irdischen Herzen, das letztendlich auch vom Teufel gefördert wird. Das ist die kranke, sündige Natur, die in uns dann vorhanden ist. Aber Jakobus geht auch weiter von Vers 17. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein. Und das ist interessant. Die Weisheit von oben ist erstens rein. Wenn er sagt, dass die Weisheit, die von Gott kommt, rein ist, dann meint er, dass sie gerecht ist. Die Weisheit, die von Gott kommt, ist immer als allererstes gerecht. Gerecht im Denken. Gerecht im Worten und gerecht in den Taten, die die Weisheit von oben tut. Und das ist eine Lehre und eine Praxis zugleich. Ja, die Weisheit von oben kann gelehrt werden, aber sie kann auch gelebt werden. Das funktioniert. Nicht so eine Ideologie. Kommunismus, das funktioniert einfach nicht. Das weiß man und man probiert es immer wieder. Oder viele andere Ideologien, die wir haben. Wichtig ist, dass die Weisheit von oben gerecht ist, rein ist. Wenn das der Fall ist, das ist das Erste und das Wichtigste, sagt Jakobus, dann kommt zweitens. Dann heißt es von Vers 17, 2, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, so dann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte. Unparteiisch, also zweifelt nicht, ungeheuchelt. Das entspringt dann, wenn die Gerechtigkeit als erstes steht. Jetzt muss ich mich natürlich immer wieder selber prüfen, wie schaut's in meinem Herzen aus? Was für eine Gesinnung habe ich? Weswegen tue ich bestimmte Dinge? Weswegen denke ich bestimmte Dinge? Ja? Wieso agiere ich so? Und da muss sich jeder selber prüfen. Machen wir das aus reinem Gewissen? Oder sind wir vielleicht auf dem Weg von der Weisheit, die von unten kommt. Und es ist gar nicht lauter und rein, Gott wohlgefällig. Und diese Prüfung, die müssen wir immer wieder aufs Neue vollziehen, wenn wir hier auf Erden wandeln. Aber die Menschen, die Gott nicht kennen, die kennen nur diesen einen Weg. Die Frucht der Gerechtigkeit kommt dann in Vers 18. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Ein schönes Wort. Wenn Menschen wahre Gerechtigkeit von oben säen, hier wird quasi gesagt, dass es wie ein Ackerfeld ist. Und ein Sämann geht aus und er sät. Aber das, was er sät, ist nicht Frieden, ist nicht Glück, ist nicht die Fülle. Er sät Gerechtigkeit. Und wenn diese Gerechtigkeit ausgesät wird, wird eine Frucht hervorspringen und die Frucht ist Frieden. Wenn manche Politiker mehr auf die Gerechtigkeit Wert legen würden, dann hätten wir auch mehr Frieden in der Gesellschaft. Aber das ist nur nebenbei entscheidend. Entscheidend geht es um die wahre Gerechtigkeit in unserem Herzen drin, dass ich vor Gott gerecht bin. Weil der Mensch wahren Frieden sucht, aber die Gerechtigkeit dafür braucht, wird er nie wirklich Frieden finden. Er kann nichts Frieden ansehen, das geht nicht. Friede ist eine Frucht der Gerechtigkeit, die vor Gott heilig ist, die vor Gott bestehen kann, aus einer intakten Beziehung, die ich mit Gott, in der ich mit Gott stehe. Wenn das der Fall ist, dann bin ich vor Gott gerecht. Wenn ich eine intakte Beziehung habe, so wie es David im Psalm 23 schildert, dann stehe ich vor Gott und kann vor Gott bestehen in Gerechtigkeit. Und dann tue ich bestimmte Dinge aus Dankbarkeit, aus der ich freiwillig, ohne dass ich gezwungen werde, will ich freiwillig Gutes tun, ja? Und Frieden stiften. Glück, Frieden, Reichtum, Fülle des Lebens. Wir alle sind auf Gemeinschaft und Brüderlichkeit aus. Jeder hat diesen Wunsch, dass es das für sich selber auch erleben darf. Aber weil der Mensch Gott vergessen hat, wird er immer daran scheitern, um das zu finden. Auch wenn er noch so schweres Geschütz auffährt und wenn sie 22 Tonnen wiegen. Glück, Frieden, Freiheit zu finden oder ihn zu erschaffen, ist dem Menschen von sich, von seiner Natur aus eigentlich unmöglich. Er hat es über die ganze Zeit nicht geschafft, bis heute nicht. Weil es eine Herzenshaltung ist und das ist entscheidend, weil es eine Angelegenheit des Herzens ist und das ist elementar wichtig. Ich brauche ein gerechtes, ein wahrheitsbeständiges Herz, das vor Gott bestehen kann und um das geht es. Und aus Apostelgeschichte 4 wissen wir, dass es Menschen gelungen ist, diesen Frieden, diese Einheit, diese Brüderlichkeit, diese Freiheit zu leben. Das ist das, was die Gemeinde als Charakter nach außen auch praktiziert hat, das sie ausgelebt haben. Und deshalb fragen wir uns natürlich in Punkt 3, wie macht Gott Frieden bei uns hier auf Erden? Wie funktioniert das, dass ich Frieden finde? Ich selber kann es ja nicht machen, der Mensch ist nicht dazu in der Lage, also muss es Gott machen. Aber wie macht es Gott? Ich lese kurz noch Philippa mit euch, Philippa 1, die Verse 9 bis 11. Und da sagt Paulus zu der Gemeinde, und um dieses bitte ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis aller Einsicht. Also, das ist schon mal ganz wichtig, dass er dafür betet, dass wir Einsicht und Erkenntnis kriegen. Und dann heißt, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf dem Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Christus. Hier haben wir es wieder, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit. Gott will uns erfüllen mit der Frucht der Gerechtigkeit, aber das geht nur durch eine Person, durch Jesus Christus. Und er ist der Schlüssel. Er ist das Wesentliche, was wir in unserem Leben brauchen. Und der Gottlose, er hat keine Gemeinschaft zu Gott und auch nicht zu Christus. Aber wie kann dann Gott Frieden machen mit uns? Nun, er hat seinen Sohn auf unsere Erde gesandt. Er hat ihn zu uns gesandt, damit er zu uns kommen soll. Er hat den Friedenfürst auf die Welt gebracht. Und der Herr Jesus ist aufgetreten und hat zu den Menschen gesprochen und hat das Reich Gottes verkündigt und wollte es einführen. Ja? Und er hat gesagt, liebt einander und streitet's nicht miteinander. Aber wenn ich jetzt eine Botschaft hier so weiter sage und sage, liebt einander, das können Politiker auch machen oder andere Leute, verändert das die Menschen? Eine reine Lehre verändert den Menschen nicht, indem dass ich einfach nur eine Lehre sage, ihr müsst einander vergeben, ihr müsst einander die Hände reichen und so, dann kann man das zwar tun, aber es verändert nicht unbedingt gleich das Herz. Und der Herr Jesus hat ja nicht nur eine Lehre weitergegeben hier auf Erden, sondern er hat sein Leben gegeben. Deswegen musste er am Kreuz sterben. Für unsere Ungerechtigkeit, für unsere Unfähigkeit, dass unsere Herzen gerecht vor Gott dastehen können. Er hat unsere Schuld, unsere Missetate, unsere Unfähigkeit, in einer Gemeinschaft mit Gott zu treten, beseitigt am Kreuz. Und er ist auferstanden und sitzt jetzt beim Vater, damit er uns vertreten kann beim Vater und wir mit ihm beim Vater in der Gemeinschaft stehen dürfen. Er und der Vater sind eins, so wie wir eins sind mit ihm. Und in dieser Gemeinschaft haben wir die Gerechtigkeit vom Herrn bekommen. Und wir werden die Früchte dieser Gerechtigkeit auch leben können, weil das Leben Christi in uns wirkt, durch die Kraft Gottes. Also, durch die Fleischwerdung hat er das Friedensreich verkündigt, aber das allein bringt nichts. Er musste am Kreuz für unsere Missetaten sterben und auferstehen, damit wir Leben aus Christus bekommen können. Frieden mit Gott ist allein durch den Glauben an seinen Sohn möglich. Und das sagt uns das Evangelium. Deswegen fordert sie uns auf, dass wir an den Herrn Jesus glauben sollen. Und in Römer heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind, das heißt gereinigt worden sind durch das Blut Christi, aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist der Grund, weil wir diesen Frieden haben durch Jesus Christus mit dem Vater, weil wir gerecht gemacht sind, weil wir rein sind, können wir auch mit unserem Nächsten richtig umgehen und Frieden sehen und die Früchte der Gerechtigkeit teilen miteinander. Aber ohne Gerechtigkeit geht es nicht. Das kann die Welt nicht machen. Die Welt kann nicht Gerechtigkeit erschaffen. Das kann allein die Gnade Gottes. Kommt zum Schluss. In dem Zeitpunkt, als die Menschen in der Apostelgeschichte angefangen haben, die Botschaft des Evangeliums zu glauben, da geschah dann dieses Wunder, dass es dann heißt, die Menge aber derer, die gläubig geworden waren, waren ein Herz und eine Seele. Da ist was passiert. Da ist auf einmal passiert, dass Menschen in Frieden miteinander leben können. Dass sie sogar so weit sagen, dass es ja, da gibt's keinen Krieg bei denen, weil die bekämpfen sich jetzt nicht mit Waffen. Nein, das ging durchs Herz. Die haben von Herzen freiwillig ihre Sachen und ihre Güter geteilt, damit niemand es schlechter gehen soll wie ihm selber. Das war aus Freiheit und aus Freude und aus Liebe geschehen, nicht aus Druck und nicht aus Zwang. Und das konnte nur geschehen, weil sie ein neues Herz und ein neues Leben bekommen haben. Vorher waren sie streitsüchtig, vorher waren sie neidisch, vorher waren sie unversöhnlich. Und jetzt sind sie brüderlich zusammengestellt worden. Und sie waren nicht anders wie die anderen Menschen. Der war nicht besser wie mein Nachbar oder wie der Nachbar oder wie mein Arbeitskollege. Die waren genauso. Die einen waren schwarz, die anderen waren hell, die anderen waren vielleicht von der Natur aus so oder so, waren Mann und Frau. Durch die ganze Schichten der Gesellschaft hindurch war diese Gruppierung zusammengestellt. Arm und reich, schön und weniger schön. Alle waren zusammen und da gab es keine Spaltungen zwischen denen. Sie hatten den Frieden hier auf Erden. Und die Menschen haben das gesehen. Das hat man ja nach außen sichtbar gemacht. Und wir müssen uns natürlich immer selber prüfen und fragen, hast du in deinem Herzen diesen Frieden mit Gott? Und hast du die Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, dass du auch dem anderen gegenüber davon erzählen kannst, das Evangelium weitergeben kannst und ihm sagen kannst, wie er Frieden mit Gott finden kann. Und wenn er auch böse dir gegenüber ist, dann sich mal drunter zu stellen und sich nicht gleich aufregen und nicht gleich erbost wieder sein, sondern einfach wissen, auf was ich für Schätze habe und wo meine Reise hingeht. Und da müssen wir uns prüfen. Frieden ist möglich. Das Christentum besteht nicht nur aus einer Lehre, die verkündigt wird und die ich versuchen muss anzunehmen und irgendwie mitlaufen muss mit allen anderen, die so ähnlich leben, sondern das Christentum besteht hauptsächlich aus einem neuen Herzen, aus einem neuen Leben, das in Christus mich erfüllt. Ja? Ich bin deswegen nicht besser, weil ich irgendwie eine Lehre versuche zu praktizieren, sondern weil das Leben Christi in mir wirkt. Der Vater, der Sohn und der Geist Gottes. Christen sind auch keine Menschen, die versuchen, irgendwelche Dinge besser zu machen und irgendwie da ein System auf Erden aufbauen wollen, damit wir Frieden haben. Nein, sie haben vor alledem den Glauben an ihren Herrn, dass der Herr und Heiland sie durch diese Weltzeit, in der wir leben, hindurchführt und leitet und aus Dankbarkeit sie bestimmte Dinge tun oder auch nicht tun. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften, heißt es. Und wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und diese Gefäße, das sieht man ja nicht, ja. Wenn ich den Armin anschaue, dann sehe ich den Armin mit einem irdischen Gefäß. Aber in ihm ist das Leben Christi. Und das Leben Christi ist ein Schatz. Das ist gerecht. Und er macht den Armin gerecht. Und er will wirken und will Frucht hervorbringen. Und das dürfen wir auch ausleben. Und ich möchte zum Abschluss noch ein Zeugnis von Paulus lesen, im 2. Korinther. Wo er eben das nochmal so hervorbringt, 2. Korinther 4. Wird nochmal gesagt, die Verse 7, wo es heißt, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit der Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Und Vers 16 weg bis 18 heißt dann, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein Übermaß, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich. Das Unsichtbare aber ewig. Liebe Geschwister, das möchte ich euch einfach in die Woche auch mitgeben, dass ihr euch da neu ausrichtet. Ihr habt einen Schatz, aber der ist in einem irdenen Gefäß drin. Ist nicht für jeden sichtlich. Aber du hast die Gerechtigkeit Christi und kannst dadurch Früchte bringen, Frieden stiften nach außen hin und auch Frieden praktizieren. Hier auf Erden mag dieser Friede vielleicht wie ein Tropfen auf einem heißen Stein wirken, der nicht viel bewirkt. Aber vergiss nicht, dass wir einst in der Herrlichkeit einen ganzen Ozean besitzen von diesem Frieden und von dieser Freude und von diesem Glück. Und diesen Besitz haben wir in Jesus Christus. Amen.